Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Donnerstag, dem 7. Mai 2026. Heute mit der neuen gedruckten Weltwoche, die ich im Schweizer Programm schon ausführlich vorgestellt habe. Vielleicht sollten Sie sich überlegen, Weltwoche-Abonnent zu werden. Das würde mich natürlich riesig freuen. Und es wäre für Sie womöglich eine durchaus horizonterweiternde Lebenserfahrung. Denn die Weltwoche steht ziemlich einzigartig in der Medienlandschaft. Seit über 90 Jahren bemüht sie sich, immer wieder Gegensteuer zu geben, die andere Sicht, eine andere Perspektive auf das zu eröffnen, was allgemein für wahr und richtig gehalten wird. Und diese alternativlose Wirklichkeit, die von den Medien immer wieder vorgegaukelt wird, im Kern natürlich zutiefst undemokratisch, denn die Demokratie muss die Staatsform der Alternativen sein. Wenn Sie keine Auswahl mehr haben, wenn Ihnen keine Auswahl mehr präsentiert wird, wenn Sie Regierungsmitglieder, wenn Sie Staatsoberhäupter oder Regierungschefs haben, die Ihnen sagen, meine Politik ist alternativlos, dann müssen Sie sie zwangspensionieren, dann müssen Sie sie nach Hause schicken, weil dann haben die Demokratie nicht verstanden oder sie sind im Begriff, die Demokratie abzuschaffen. Und darum sind die Medien eben so wichtig, dass sie immer Gegensteuer geben. Nicht einfach, um Recht zu bekalten oder rechthaberisch sich da aufzuplustern, wobei es erstaunlich ist, wie oft man ja dann noch Recht bekommt, wenn man einfach mal instinktiv das Gegenteil von dem schreibt, was der Medienmainstream behauptet. Aber es geht um etwas viel Wichtigeres. Es geht nämlich darum, dass man immer wieder Auseinandersetzungen stimuliert, hervorruft und dass man sich diesen Mehrheiten oder Scheinmehrheiten, angeblichen Mehrheiten entgegenstellt, die sich da sesselfüllend mit breitem Hintern über alles hinwegwalzend aufplustern, um den Leuten vorzugaukeln, es gäbe nur eine Meinung, es gäbe nur eine Sicht, nämlich ihre. Das ist brandgefährlich und das ist das Merkmal der deutschen Öffentlichkeit meines Erachtens seit vielen, vielen Jahren, dass dort eine Vereinseitigung, eine Verengung auch der Meinungen stattgefunden hat. Und je einseitiger eben die Meinungen sind, je einseitiger das ganze Geschehen beschrieben wird, desto einseitiger fallen dann eben auch die Entscheidungen aus, weil Sie müssen wissen, die Politiker, vor allem Berufspolitiker, wie sie sie in Deutschland haben, direkt aus dem Brutkasten ins Parlament, die hängen natürlich an ihrem Posten. Die schauen ganz genau in die Medien, die möchten natürlich an der Macht bleiben, die sind opportunistisch. Das heißt, sie sind natürlich auch beeinflussbar durch die Stimmungen. Und wenn die Medien einfach eine Atmosphäre heraufbeschwören, in der dies für gut erachtet wird und das für schlecht, ja, dann machen die Politiker immer das, was die Medien da in ihrem Mainstream behaupten. Und schauen Sie sich die Politik an der letzten Jahre in Deutschland. Das ist ja krachend gescheitert, das ist ja unglaublich. Und man hat eine Strategie, die nicht funktioniert, durchgezogen, bis heute noch. Ich finde, eines der erschreckendsten Beispiele, diese ganze grüne Wende. Die ist ja mit den hehrsten, wunderbarsten Vorstellungen zuckersüß den Leuten in die Ohren geträufelt worden. Ja, wir wollen doch die Natur schützen. Selbstverständlich. Wir wollen doch nicht, dass unsere Wälder zu Schanden gehen. Aber klar, wer ist denn schon dagegen, dass man sorgfältig mit der Umwelt umgeht? Aber man hat das, typisch deutsch, wobei in der Schweiz ist auch passiert, hat man es wieder übertrieben. Und man hat daraus eine Weltanschauung gemacht. Die Deutschen, vor allem die deutschen Politiker und die Medien, die machen aus jedem Unsinn eine Ideologie, aus einem Nichts, aus einer Alltäglichkeit muss sofort diese gewaltige Denksynthese aufgetürmt werden da, dieses Kartenhaus, das da aufgeschichtet und dann auch fast magisch angebetet wird und jeder, der etwas dagegen sagt, ist dann sofort irgendein Schwurbler, ein Nazi, ein Verrückter, ein Geistesgestörter. Unglaublich, wie sich da die Deutschen begeistern können, gewisse Deutsche zumindest, die Deutschen in der Öffentlichkeit, wie sie sich begeistern können an den Sandkastenkonstruktionen ihrer eigenen Einbildung. Und dann verrennt man sich aufs Gewaltigste. Die Grünen, wir schützen die Natur. Wir müssen jetzt die fossilen Brennstoffe verdrängen. Wir brauchen neue Energieträger. Wir pflastern Deutschland voll mit Sonnenkollektoren und mit Windrädern. Man verschandelt alles. Wir müssen die Natur verschandeln, um sie zu retten. Das ist hier der Grundsatz, der zurechtgelegt wurde. Und ich war ja in diesen Talkshows und das war wie Beton. Wenn du du dagegen argumentiert hast, die haben dich angeschaut wie einen Außerirdischen, wenn du da gewagt hast, vor noch nicht allzu langer Zeit, deine fundierten Zweifel anzumelden. Also wir steigen aus den fossilen Brennstoffen aus, alles nur noch nachhaltig. Wind und Sonne, wunderbar. Wir leben da in diesen futuristischen Zaubergärten Eden, die wir selber geschaffen haben. Wie sieht's heute aus? Noch nie so viele fossilen Brennstoffe wurden benutzt. Kohlekraftwerke verdampfen wieder ihre Klötze da in die Atmosphäre. Alles eine Folge dieser Politik, dieser Planwirtschaft ohne Plan. Das ist nur ein Beispiel. Oder nehmen Sie die Migration, um Himmels Willen. Auch daraus hat man ja eine Religion gemacht. Jetzt endlich stehen wir auf der Sonnenseite der Moral. Mit den Teddybären empfangen wir all die Flüchtlinge, all die Verfemten, die Verdammten, die Verschupften der Erde. Und wir können ihnen hier eine wunderbare Heimstatt bieten in Deutschland. Was wurde da alles behauptet? Fachkräfte kommen zu Tausenden aus dem Nahen Osten. Völlig naiv. Und wehe, irgendjemand hat dagegen irgendetwas gesagt. Komplett gescheitert. Heute überbieten sich die Parteien in ihren migrationskritischen Statements. Ob sie dann auch wirklich etwas machen, ist noch etwas anderes. Klingt alles nach AfD, von der man sich dann natürlich mit Brandmauern wieder distanziert. Und dann überhaupt die Brandmauer. Das ist heute, meine Damen und Herren, von außen betrachtet, die letzte übrig gebliebene Essenz der deutschen Politik. Alles ist im Fluss, mal so, mal anders. Der Kanzler behauptet dies, morgen das Gegenteil. Aber die einzige verlässliche Konstante der deutschen Politik ist die Brandmauer. Und die Brandmauer ist das Dümmste, was man politisch jemals einfliegen konnte. Also die Brandmauer ist das Letzte, was das deutsche Politestablishment noch zusammenhält, meine Damen und Herren. Das ist auch eine gute Nachricht, weil diese Brandmauer kann so etwas gar nicht tragen. Das ist ja eine Absurdität, in die man sich da hineinverbissen hat. Und jetzt merkt man es, habe heute Morgen in den Zeitungen gesehen, also die Zustimmungswerte zur Regierung, die ja ohnehin nie wahnsinnig hoch waren, also das löst sich jetzt in Luft auf, das wird geradezu vaporisiert. Offensichtlich ein Wirtschaftstag der CDU stattgefunden, schon während der Hälfte der Kanzlerrede, schreibt die Welt, sei da der Saal ans Buffet geflüchtet, seien die Leute rausgelaufen, gähnen, verhaltener Applaus, also da findet sozusagen eine Art Legitimitätskrise der Politik im Sekundentakt statt. Man kann das richtig sehen, diese Auflösung, das ist wie eine Gletscherschmelze, die man im Zeitraffer vor Augen, aber eben in Echtzeit jetzt beobachten kann. Das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt einfach, dass die Leute es allmählich gemerkt haben. Ist ja nicht so, dass es nicht andere schon gegeben hätte, die seit vielen Jahren warnen. Aber hier löst sich etwas auf. Und interessant ist, dass die deutschen Medien, die das Ganze ja etwas kritisch beobachten sollten, sich eben mit diesen falschen, übertriebenen Ideologisierungen immer geradezu vorsätzlich verbündet haben. Und ein Thema, das jetzt auch in den Medien nach wie vor hochgehalten wird, auch heute Morgen, wenn ich da schaue, Trumps Iran-Strategie hat jetzt drei Probleme. Trumps Iran-Strategie, der Kapitalfehler da des Amerikaners, dass er sich da von den Israelis angeblich in diese Kriegshölle hat hineinlocken, hinein manipulieren lassen, kompletter Fehlschlag. Und man hat ja eine kollektive Erleichterungsorgie gefeiert gewissermaßen, dass eben Deutschland, Spanien, Frankreich, die EU-Staaten da also regelrechte Brandmauern gegen Trump errichtet haben, allerdings weniger Brandmauern gegenüber dem Mullah-Regime im Iran, dem das natürlich genützt hat, dass die Europäer sich da gegen die Amerikaner und gegen die Israeli gestellt haben. Und in den deutschen Medien wurde jetzt diese Weigerung da, den Amerikanern zu helfen, auf welche Art auch immer. Das heißt ja nicht, dass man selber Truppen schickt. Also, dass man sich gegen die Amerikaner stellt, das wurde in den Medien abgefeiert als sehr kluge außenpolitische Wegrichtung, als Weichenstellung, als Schachzug da des Kanzlers, dass man sich hier in dieser Art und Weise natürlich auch auf dem ganz hohen moralischen Ross, wir machen da nicht mit bei diesen völkerrechtswidrigen Angriffskriegen und so weiter, das wurde abgefeiert. Lassen Sie mich da mal ein bisschen Gegensteuer geben in meiner Sendung. Meines Erachtens ist das ein Kapitalfehler, dass die Europäer sich da gegen die Amerikaner gestellt haben. Was machen denn die Amerikaner? Was ist denn die Politik der Amerikaner? Sie wollen verhindern, dass das Mullah-Regime in Teheran in den Besitz einer Atombombe kommt, die mit einem Knopfdruck Israel auslöschen könnte und aufgrund dieser ballistischen Raketen natürlich auch eine Bedrohung vor allem für Europa darstellte, gar nicht so sehr für die Vereinigten Staaten von Amerika. Also es liegt doch nicht im Interesse der Europäischen Union, dass diese Regierung, diese islamistische, fundamentalistische, ihre außenpolitischen Ziele auch mit terroristischen Methoden verfolgende Regierung in den Besitz einer Atombombe kommt. Man hat sich ja in der Vergangenheit nie gegen die Amerikaner gestellt, wenn sie als offizielle Politik erklärt haben, wir wollen nicht, dass die Iraner eine solche Atombombe bekommen. Trump ist einfach der Erste, der entsprechend gehandelt hat. Seine Vorgänger haben es einfach gesagt, aber nicht, dass die Europäer protestiert hätten. Und jetzt stellt man sich also gegen Trump, obwohl ja vor allem die Europäer ein Interesse daran hätten. Was hat Kanzler Merz gesagt, als Israel im Gaza-Krieg gegen die Hamas gekämpft hat? Er hat gesagt, Israel erledigt die Drecksarbeit für Europa. Da hat er ja unglaublich aufs Dach bekommen für diesen Satz. Jetzt ist der gleiche Kanzler Merz gegen die Amerikaner und die Israeli, wenn sie im Konflikt stehen, gegen den Iran. Ja, wer ist der größte Sponsor der Hamas? Iran. Also die Amerikaner und die Israeli in der Logik von Merz würden jetzt ja die Drecksarbeit für Europa erledigen im Iran, weil eben Europa am stärksten bedroht wäre, hätte der Iran eine Atombombe. Aber der gleiche Kanzler sagt jetzt das Gegenteil, obwohl er konsequenterweise seine Politik von damals jetzt ja eigentlich auch auf diese ganze Iran-Situation anlegen müsste. Da kommt noch etwas Zweites hinzu. Wenn die Europäer nur schon rhetorisch, verbal und auch durch, sagen wir einmal, passive Duldung oder aktive Hilfe bei der Nutzung eigener Militärbasen den Amerikanern geholfen hätten und die Iraner gesehen hätten, dass jetzt da also auch Europa gegen diese Politik der Welterpressung mit der Straße von Hormuz steht, da bin ich dann nicht so sicher, ob die Iraner die Straße von Hormuz in dieser Art und Weise abgesperrt hätten. Vielleicht hätten sie es getan, aber zusammen wäre natürlich die Chance, dass es nicht zu dieser Straßensperre gekommen wäre, viel größer gewesen. Und dann haben wir noch diese Europäer, die ja noch vor wenigen Monaten die Solidarität innerhalb der NATO, also auch geradezu religiös, überhöht haben. Und die gleichen Europäer, obwohl ihre Interessen direkt betroffen sind, ihre Sicherheitsinteressen, die gleichen Europäer zeigen jetzt auf diese extreme Art und Weise den Amerikanern die kalte Schulter. Und wie war das schon wieder mit der Erhaltung der Existenz des israelischen Staates als Staatsraison von Deutschland? Ich meine, es ist das Mullah-Regime in Teheran, das seit Jahrzehnten droht, Israel zu vernichten. Und die deutsche Politik, die Außenpolitik, sagt offiziell, ja, wir, das ist unsere Staatsraison, Israel zu verteidigen. Und jetzt, wenn Israel im Krieg steht mit Iran, dann sagen die deutschen Politiker, mit dem haben wir überhaupt nichts zu tun. Das ist doch hinten und vorne nicht glaubwürdig, meine Damen und Herren. Das ist unseriös. Das ist auch nicht durchdacht. Es ist eine Politik der institutionalisierten Orientierungslosigkeit, aber auch der Vergessenheit in Bezug auf die eigenen Interessen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien haben null Interesse an einem atomar bewaffneten Iran, aber in der praktischen Politikgestaltung ist man völlig auf einer anderen Schiene. Und genauso falsch wie die Iran-Politik ist die Russland-Politik. Denn so sehr es nicht im Interesse Europas ist, dass die Iraner eine Atombombe bekommen, genauso wenig ist es im Interesse Europas und Deutschlands, Krieg gegen Russland zu führen. Und jetzt kommen ja die Jubiläumsfeierlichkeiten, die Siegesfeiern zum Zweiten Weltkrieg, 8. und 9. Mai in Moskau. Und wir lesen überall Artikel, dass Putin Schwierigkeiten habe. Er sei nicht der Strongman, der er sein wolle. Und Russland drohe jetzt auch die Oberhand in diesem Krieg in der Ukraine zu verlieren. Es gibt auch hämische Kommentare von einigen Journalisten, die sagen, ja, ja, diese geradezu obsessive Verliebtheit da des russischen Präsidenten in seine Siegesparaden, die werden nun schon stark eingetrübt durch die Erfolge der Ukraine im Drohnenkrieg. Auch da wieder eine völlig kurzsichtige moralisierende Betrachtungsweise. Erstens. Wenn es stimmt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Russland tatsächlich in Rücklage käme auf dem Schlachtfeld, ja, dann wird es erst recht gefährlich, weil eine Atommacht in die Ecke gedrängt wird, natürlich die Neigung verspüren könnte, stärkere Waffen einzusetzen. Und es gibt ja auch Stimmen in Russland, die Putin in diese Richtung drängen. Also es ist doch überhaupt nicht im Interesse Europas, Russland an einen Punkt zu führen, an dem es diesen Krieg militärisch verlieren könnte, was ja zum Teil offizielle Politik ist. Das ist lebensgefährlich, wenn man das macht, weil die Russen Atomraketen haben und das nimmt man einfach nicht ernst. Man nimmt das, man hat das ausgeblendet auf der goldenen Hängematte eines anscheinend ewig blühenden Sozialstaats unter kompletter Vernachlässigung der eigenen Verteidigungsfähigkeit, meine Damen und Herren. Das ist doch eine Politik des suizidalen Wahnsinns. Da gehen diese Politiker Risiken ein, die sie gar nicht tragen können. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, Russland ist von seinen Rohstoffen, von seiner ganzen wirtschaftlichen Bedeutung für Europa, insbesondere für Deutschland, ein lebenswichtiger Partner. Und was muss denn eigentlich noch passieren, bis da diese Politiker merken, dass sie mit ihrer Strategie der Konfrontation, der kriegerischen Bedrängung Russlands, die eigene Wirtschaft abfackeln, zerstören, den eigenen Wohlstand in Luft aufgehen lassen? Europa, Deutschland muss Frieden schließen mit Russland. Man muss versuchen, diesen Konflikt einzuhegen. Man muss den Amerikanern helfen, auch da einen Kompromiss zu finden. Die Amerikaner, die jetzt natürlich beschäftigt sind im Nahen Osten, und Trump hat die Lust verloren, mit den Europäern über Dinge zu reden, die so absurd sind und so offensichtlich sind. Nämlich, dass es nicht im Interesse Europas ist, mit Russland einen Krieg zu haben oder sich geistig auf einen solchen Krieg vorzubereiten. Durch militärische Mittel. Ich meine, dann sind wir bei dritten Kapitalfehler der deutschen Außenpolitik. Es ist richtig, die eigene Bundeswehr wieder in einen Zustand zu bringen, dass sie das Land verteidigen kann. Aber man muss doch nicht von Kriegstüchtigkeit sprechen. Da merken Sie eben schon, da blitzt, da züngelt schon die falsche Einstellung zwischen den Zeilen hervor. Man muss doch diese militärische Selbstinstandstellung in Verbindung bringen mit einer Diplomatie des Friedens mit Russland. Aber das hat man sich verbarrikadiert mit dieser sinnlosen Arroganz, mit diesem Moralismus, mit diesem Hochmut, der da völlig selektiv und widersprüchlich angewendet wird. Unendliches Verständnis gegen das Mörderregime von Iran, absolute Verdammung gegenüber Russland. Ja, das sind auch keine Heiligen und keine Engel, aber um Himmels Willen, in der Welt da draußen gibt's viele Killer. Und bilden wir uns ja nicht ein, bilden sich da einige in Europa ja nicht ein, dass sie so unschuldig wären. Wenn man da in die Geschichte der letzten paar hundert Jahre zurückblickt. Also das sind die Kapitalfehler, meine Damen und Herren, das sind die strategischen Grundirrtümer. Und diese Ukraine-Politik vergiftet in Deutschland alles. Sie vergiftet alles, die ganze Stimmung vergiftet. Ich meine, das führt dazu, dass man Menschen sanktioniert in der Europäischen Union, aber auch in Deutschland, dass Leute auf den Index gesetzt werden, weil sie eine andere Meinung vertreten. Weil sie gegen diesen heiligen Kult um Präsident Zelensky, weil sie da nicht mitmachen, weil sie sich dem entziehen. Da hat sich eine derartige moralisierende, jakobinische, an die französische Revolution erinnernde Selbstgerechtigkeit, ein Tugendterror ausgebildet. Und man kann ja anderer Meinung sein. Man kann ja durchaus der Auffassung sein, dass es richtig ist, die Ukraine mit 90 Milliarden Euro zu unterstützen, bis zum geht nicht mehr, die mit Waffen und Geld voll zu pumpen. Aber man muss akzeptieren in der Demokratie, dass es genauso dezidierte und vielleicht sogar noch besser begründete Positionen gibt, die sagen, was ihr da macht, ist völlig verrückt. Hört auf, es ist strategisch falsch, es ist moralistisch, es ist selbstgerecht. Ihr wollt einfach beweisen, dass ihr jetzt da den Bösen, den ihr als neuen Hitler identifiziert habt, aus einem eigenen psychologischen Defekt heraus, dass ihr jetzt euch an dem zelebrieren und aufblustern könnt, als die sozusagen als die moralischen Superhelden. Das ist doch keine vernünftige Politik, man muss doch die Strategie anschauen. Kein Interesse an einer Atombombe im Iran, kein Interesse an einem Krieg mit Russland. Ist die deutsche Politik, ist der deutsche Bundeskanzler, sind die deutschen Parteien, sind die deutschen Medien in der Lage, diese Interessen in dieser Klarheit zu formulieren, ja oder nein? Ich frage Sie, ich lese nichts davon in den Zeitungen, ich höre nichts. Auch in all diesen Podcast-Portalen und in all diesen neuen Zeitungsvarianten und Websites, die sich da, ja, auch zu Recht natürlich hier als neue Alternativen ins Spiel bringen. Aber diese grundsätzlichen, diese strategischen Fragen, die kommen doch viel zu kurz. Und offensichtlich braucht sie wieder einmal mehr den Schweizer, der aufs Offensichtliche hinweist, der die Dinge in Erinnerung ruft, die man auf keinen Fall vergessen sollte. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Donald Trump macht die Drecksarbeit für Europa. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Friedrich Merz, ich erinnere Sie an Ihre Worte, die Sie damals geäußert haben. Und Freude zu haben, dass jetzt Russland in Schwierigkeiten ist, diese Sandkastenfreude, diese hämische, selbstgerechte und maliziöse Freude jetzt an diesen Schwierigkeiten ist auch strategisch unreflektiert, weil es erst richtig gefährlich wird, wenn tatsächlich das stimmen sollte, was die Medien behaupten, dass hier die Ukraine jetzt das Blatt wenden könnte, militärisch. Für mich, meine Damen und Herren, ist das alles andere als eine erfreuliche Perspektive. Nicht, weil ich es gut fände oder gut finde, dass die Russen jetzt Krieg führen gegen die Ukraine oder weil ich mich da freuen würde, wenn es da in Moskau noch eine größere Siegesparade gäbe. Nein, sondern aus den strategischen Überlegungen heraus und auch aus der historischen Betrachtung, dass eben der Westen hier riesige Fehler gemacht hat im Vorfeld, die zu diesem Krieg geführt haben. Eine falsche Politik und mit dieser Fortführung der falschen Politik, der Nachdoppelung mit den 90 Milliarden, dann macht man die Situation nicht besser, sondern nur noch schlechter. Fußball, der FC Bayern nur 1:1 gegen Paris Saint-Germain, sind nicht mehr dabei. Die Franzosen, gut, es sind ja nicht so viele Franzosen in diesem Team dabei, aber diese Wundermannschaft, also unglaublich, diese Champions League-Serie, die wir da gesehen haben. Linnemann warnt laut Bericht vor massiver Austrittswelle aus der CDU, meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der CDU droht laut ihrem Generalsekretär der Verlust zehntausender Mitglieder. Das ist die Realität. Die Leute stimmen mit den Füßen ab. Und wenn Sie dann einen Kanzler haben, einen Parteichef, der zum Kanzler des Wehklagens und Jammerns wird, wie ich das anfangs Woche hier dargelegt habe in dieser Sendung, mit dem berühmten Spiegel-Interview beim Joska, bei dieser einschläfernden psychotherapeutischen Selbsterfahrungssitzung, ja, da müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Leute davonlaufen in Scharen und sagen, Entschuldigung, diese ganze Brandmauerpolitik ist doch eine intellektuelle Bankrotterklärung, so kann es doch nicht laufen. Liebt der Kanzler sein Land? Fragt die FAZ. Mehr als Kanzler eine 3 von 10. Merz als Kanzler eine 3 von 10. Ein Jahr Regierung. Also überall niederschmetternde Kommentatoren und Beurteilungen. Man müsste vielleicht in der Weltwoche jetzt dann allmählich eine Ehrenrettung für Kanzler Merz hier im Sinne des Gegensteuers bringen. Eine anspruchsvolle Aufgabe. Noch während des müden Applauses für Merz geht ein Drittel der Zuhörer zum Buffet. Darüber haben wir bereits gesprochen. Das ist erwähnt worden. Und Ted Turner, der Mann, der CNN erfunden hat, ist gestorben. Ein großer Medienpionier. Dies noch eine Nachricht aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Meine Damen und Herren, das war's mit einer psychologisch, politisch, geopolitischen Grundsatz, Standortbestimmung schon am frühen Morgen. Ich hoffe, ich habe Sie bis hierhin nicht verloren, sondern konnte Ihnen ein paar wertvolle Denkanstöße vermitteln. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, alles Gute und freue mich aufs Wiedersehen spätestens morgen früh. Mal sehen, in welchem Gemütszustand wir uns dann antreffen vor dieser Kamera. Alles Gute, bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.